Vielen lieben Dank, Kinder, für dieses tolle Lied, das ihr uns eben gesungen habt und das noch einmal den Auftrag Gottes so klar gemacht hat. Geh nach Ninive, Jona, und sage dort den Menschen, euer Leben ist nicht in Ordnung, euer Leben ist nicht okay. Wir befinden uns mittlerweile in Kapitel 3 des Buches Jona und letzte Woche hörten wir, wie Gott eingegriffen hat, um Jona wieder auf den rechten Kurs zu bringen. Ich möchte uns einmal den Text für heute lesen, den finden wir in Jona 3, und zwar die Verse 1 bis 10. Da steht Folgendes. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin, nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive, als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Und man soll sich nicht weiden, noch Wasser trinken. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Da haben wir jetzt den Propheten Jona, ausgespuckt an Land von einem Fisch, 3 Tage und 3 Nächte unterwegs in einem lebenden U-Boot, was nicht gerade eine tolle Begegnung war. Und ob der Fisch Jona an der Stelle ausgespuckt hat, wo seine Flucht vor Gott begann, das wissen wir nicht so genau. Ja, darüber schweigt die Bibel, aber der Gedanke, dass es so sein könnte, liegt hier nahe. Da haben wir in der Bibel Beispiele, die uns aufzeigen, dass eine Umkehr oder ein Neuanfang mit der Rückkehr zum Ausgangspunkt des Abweichens von Gott in Verbindung stehen kann. Ein Beispiel dafür haben wir zum Beispiel bei Abraham. Gott beauftragt Abraham, seine Heimat zu verlassen und nach Kanaan zu ziehen. Und Abraham tut, was Gott sagt. Er geht nach Kanaan mit seiner ganzen Familie. Dort angekommen allerdings, nach einiger Zeit entsteht eine Hungersnot. Und so beschloss Abraham, ohne Gott zu fragen, nach Ägypten zu gehen. Und durch diesen eigenen Weg, den er einschlug, verlor er dort in Ägypten beinahe seine Frau Sarah. Abraham war am falschen Ort und er verhielt sich falsch. Ihm kam der Gedanke zu lügen und er hielt auch seine Frau Sarah an zu lügen. Der Grund war dafür, die Bibel sagt, Sarah war sehr schön. Und Abraham hatte einfach Angst, dass er sie verlieren würde an die Ägypter, dass sie bei den Ägyptern Aufsehen erregen würde und sie ihn vielleicht umbringen würden, um an seine Frau ranzukommen. Und so ähnlich ist es auch gewesen. Aber zum Glück griff Gott ein und Abraham zog zurück nach Kanaan. Und dann heißt es dort, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Ai und Bethel, zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Er kehrt an den Ausgangspunkt zurück und findet die Gemeinschaft mit Gott wieder. Ob Jona auch zum Ausgangspunkt seines Ungehorsams zurückkam, das wissen wir nicht so genau. Vielleicht war es so, aber für uns gibt es hier einen wichtigen Punkt, den wir mitnehmen wollen. Und das wollen wir für uns lernen. Wenn wir abgewichen sind, ist es wichtig zu erkennen, wo das Abweichen von Gott wirklich begonnen hat. Denn das innere Abweichen geht dem äußeren Abweichen immer voraus. Es beginnt immer in meinen Gedanken. Ich weiß zum Beispiel genau, was Gott von mir möchte. Ich weiß genau, was ich tun sollte, was ich zu tun habe. Ich habe Gottes Reden gehört. Ich habe Gott verstanden. Aber es passt mir vielleicht gerade nicht in den Kram. Und ich schlage einen anderen Weg ein. Einen, der bequemer ist. Einen, der mir persönlich vielleicht besser passt im Moment, wo ich vielleicht weniger mit Widerstand zu rechnen habe. Einfach gesagt, ich mach mal einfach mein Ding. Und irgendwann merke ich, dass ich in eine Sackgasse gerannt bin. Dass ich irgendwie feststecke in einem Dilemma. Es gehen Dinge in meinem Leben schief. Im Glauben scheint es irgendwie nicht zu laufen. Ja? Ich habe das Gefühl, Gott ist irgendwie gar nicht da. Und das sind Sätze, die ich immer wieder in der Vergangenheit in der Seelsorge gehört habe. Und dann versucht man gemeinsam zu erörtern, wo und an welcher Stelle man vielleicht falsch abgebogen ist. Einen falschen Weg, einen anderen Weg als den Gott für mich vorbereitet hatte, eingeschlagen hat. Wo man sich vielleicht von Gott entfernt hat, abgewichen ist. Ja, wo man vielleicht sogar auch ungehorsam war und Sünde in seinem Leben zugelassen hat. Und deshalb ist es wichtig, vielleicht einmal ein Stück weit der Vergangenheit zu reflektieren und zu schauen, wo hat mein inneres Abweichen von Gott angefangen. Und dort wieder neu anzusetzen. Und das ist so wichtig für eine wirkliche Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Gott liebt uns, Gott liebt dich, Gott liebt mich. Und deshalb arbeitet er an uns, wirkt in uns. Und manchmal, ja, manchmal ist es auch eben notwendig, dass er mal ganz schräge Wege mit uns geht, so wie hier bei Jona. Nun ist es so, dass nicht jeder von uns gleich von einem Fisch verschluckt wird. Aber seien wir uns sicher, Gott hat viele Möglichkeiten und Wege, uns an den Punkt zurückzuführen, an dem das Abweichen von ihm begonnen hat. Und letzten Endes hat Gott damit nur ein Ziel. Er wünscht sich von Herzen, dass die Beziehung zu ihm wieder heil wird. Dass er uns für einen Dienst oder für einen Auftrag in seinem Reich wieder einsetzen kann, gebrauchen kann. Und an der Stelle ist Gottes Gnade so unermesslich groß. Trotzdem, dass wir immer wieder versagen, bekommen wir eine neue Chance, neu zu beginnen. So wie Jona. Und ich bin so dankbar, dass bei Gott es keine hoffnungslosen Fälle gibt, dass Gott Menschen, die versagen, nicht gleich irgendwie aufgibt, an die Seite schiebt, sondern ihnen eine neue Chance bietet. Und das ist der erste Punkt, über den ich mir ein paar Gedanken gemacht habe. Gott, ein Gott der neuen Chance. Das Versagen Jonas bringt Gott nicht von seinem Vorsatz der Gnade ab. Gott führt seinen Plan trotzdem aus. Und zwar nicht nur in Bezug auf Ninive, sondern auch bezüglich seines Weges der Gnade mit Jona. Jona bekommt also eine neue Chance, seinen Auftrag auszuführen. Und ich stelle mir gerade vor, wie wohl ein Chef einer Firma reagieren würde, wenn er einem seiner Mitarbeiter einen äußerst wichtigen Auftrag gibt und wo es wirklich um viel geht, um wichtige Dinge, und er sucht sich einen Mitarbeiter aus, dem er es zutraut, diese Aufgabe zu erfüllen. Er holt ihn zu sich, erklärt ihm, was er zu tun hat, und der Mitarbeiter sagt, hey Chef, das ist mir eine Nummer zu groß, weißt du? Und ganz ehrlich, das interessiert mich gerade herzlich wenig. Der packt seine Sachen und geht einfach. Ja. Vielleicht noch mit dem Zusatz, ich fliege erstmal in den Urlaub. Hey Chef, ich bin dann mal weg. Ich bin überzeugt, das wäre wahrscheinlich die letzte Begegnung zwischen diesen beiden. Rechtlich gesehen wäre das eine fristlose Kündigung. Und noch mehr, das wird in den Akten im Rahmen einer Mitarbeiterbewertung über diese Person festgehalten. Und sollte dieser Typ noch irgendwann einmal in dieser Firma aufkreuzen, man würde seine Akte öffnen und sehen, stopp mal. Das ist doch der, der uns damals so kläglich im Stich gelassen hat. Keine Chance, such dir einen anderen Job. Bei uns bist du unten durch. Und das wäre laut Gesetz sogar gerechtfertigt. Und das wäre wahrscheinlich auch unser menschliches Denken und auch Handeln. Das ist ein Satz, den man immer wieder mal bei anderen hört. Der ist bei mir unten durch. Der braucht mir nicht mehr an meiner Tür zu klingeln. Mit dem bin ich fertig. Der hat mich so enttäuscht, der hat mich so im Stich gelassen. Keine Chance. Wie dankbar können wir sein, dass Gott da ganz anders ist. So voller Gnade, so voller Langmut, so voller Geduld. Und es gibt so tolle Beispiele in der Bibel, die uns aufzeigen, dass Gott ein Gott der neuen Chance ist. Da haben wir einen Petrus, ja? Ein Mann, der Jesus verspricht, mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Und er sagt, Jesus, selbst wenn es mein Leben kostet, ich weiche nicht von deiner Seite, ich bleibe an deiner Seite. Und als es darauf ankommt, dann kneift der Kerl. Dann kneift er. Ja, er läuft nicht einfach nur weg und sagt, nach mir die Sintflut. Nein, er verleugnet Jesus sogar. Und nicht nur einmal, gleich dreimal. Er schwört sogar, dass er Jesus überhaupt nicht kennt. Und was passiert? Nach Jesu Auferstehung begegnet Jesus seinen Jüngern wieder und in einem persönlichen Gespräch bringt Jesus die Sache mit Petrus wieder in Ordnung. Jesus bleibt an ihm dran. Jesus gibt ihm trotz dieses Versagens nicht einfach auf, sondern er stellt die Beziehung zu Petrus wieder her. Und nicht nur das. Jesus sagt nicht, hey Petrus, die Sache zwischen dir und mir, ja, die ist wieder in Ordnung, ich vergebe dir, ja. Aber das Vertrauen und so, weißt du, das musst du mir erstmal beweisen. Das muss ich erstmal zeigen, ob ich dir wieder voll vertrauen kann. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jesus reagiert völlig anders. Jesus gibt Petrus sogar eine unglaublich große Aufgabe und sagt, Petrus, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Das heißt, kümmere dich um die Gemeinde Christi. Geh als Hirte voran. Was für ein Vertrauen. Was für eine neue Chance für Petrus. Da haben wir einen König David, einen von Gott selbst auserwählten König für sein Volk, den wohl größten König, den Israel je hatte. Und auch er fällt, auch er versagt. David wird zum Ehebrecher, David wird zum Mörder, aber auch ihn lässt Gott nicht einfach fallen und sucht sich einen neuen. Er öffnet David durch einen Propheten die Augen für sein Versagen und David bereut. David tut Buße, David weint bitterlich. Ja, David muss auch Konsequenzen tragen für sein Versagen, aber Gott stößt ihn nicht vom Thron, sondern gibt ihm eine neue Chance. David bleibt König über sein Volk. Und noch viel mehr, Gott lässt über diesen König in sein Wort hineinschreiben, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Gott der neuen Chance. Und auch hier bei Jona sehen wir Gottes Gnade, Gottes Langmut, Gottes Geduld mit Jona. So ein sturer, bockiger Prophet, ja, dem die 120.000 Menschen in Nineveh egal waren, die ihn überhaupt nicht interessierten, ja. Ihm wäre es am liebsten, Gott würde sie vernichten, ja, sie richten. Es waren ja Feinde Israels, es waren Götzendiener, sie waren grausam. Die Sünde dieser Stadt, die schrie zum Himmel, das Maß war voll, wie es oft im Alten Testament heißt, wenn Gott Gericht über eine Stadt ausgesprochen hat. Und zum Glück denkt Gott anders über die Menschen in Nineveh und besonders auch anders über Jona. Er schüttelt Jona wieder zurecht und Jona bekommt hier seine zweite Chance. Jona, geh nach Nineveh und sage dort den Menschen, dass ihr Leben nicht okay ist. Er bekommt den gleichen Auftrag und Jona macht sich diesmal auf den Weg. Hier haben wir eine Botschaft, die Hoffnung, die Gnade und die Gottes Langmut ausstrahlt. Wenn jemand versagt, ist das für Gott im Gegensatz zu uns Menschen noch lange kein Grund, diesen Menschen abzuschreiben. So nach dem Motto, mit dem bin ich fertig, ich suche mir einen anderen. Ich möchte an der Stelle aber auch nicht den Eindruck erwecken, Sünde oder Versagen zu rechtfertigen, indem man vielleicht hier auf den Gedanken kommt, naja, wenn Gott mir eh immer wieder eine neue Chance gibt, wenn Gott mir eh immer wieder vergibt, dann kann ich ja im Grunde genommen leben, wie ich will. Keineswegs. Absolut nicht. Die Bibel sagt ganz klar und deutlich, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht, was? Spotten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sieht, das wird er eines Tages ernten. Mit anderen Worten, Gott lässt sich auch nicht auf der Nase herumtanzen. Wenn du ihn mal brauchst, dann ist es schön, wenn er da ist, wenn er dir hilft, wenn er an deiner Seite steht. Aber ansonsten, wenn es mir gut geht, ja, wenn mein Leben in Ordnung zu sein scheint, dann packe ich ihn mal ganz, ganz hinten in das letzte Eckchen. Und wenn es mir wieder schlecht geht, dann wäre es schön, wenn er wieder da wäre. Stell dir mal vor, du würdest so mit deiner Frau umgehen. Heute bist du gut drauf, ja. Du kaufst deiner Frau Blumen, du hast einen richtig guten Tag. Oder noch besser, du fährst nach Zalando, ja. Kaufst dir neue Schuhe. Du legst dich mächtig ins Zeug, ja, um die Harmonie der Beziehung zu pflegen, du gibst alles. Und am nächsten Tag würdest du so tun, als wenn sie dir überhaupt nicht wichtig ist. Du gibst dir das Gefühl, dass alles andere wichtiger ist als sie. Was meinen wir, wie lange würde das wohl gut gehen? Wie lange würde das wohl funktionieren, bis vielleicht die ersten Teller oder Tassen fliegen? Wisst ihr, Gott kennt dich durch und durch. Und Gott sagt, wenn du es ernst meinst, dann sagt er in seinem Wort, dann ist er treu und gerecht und vergibt dir deine Sünden, vergibt dir dein Versagen. Und er hilft dir wieder auf, er baut dich wieder auf, er richtet dich wieder auf, wenn du es ernst meinst. Ihm liegt nämlich unendlich viel daran, dass du eine aufrichtige, eine ehrliche, eine lebendige Beziehung zu ihm lebst. Und wenn Gott das in deinem Herzen sieht, dann ist er ein Gott, der dir ganz sicher eine neue Chance gibt. Ein Gott der neuen Chance. Der zweite Punkt, über den ich uns ein paar Gedanken weitergeben möchte aus diesem Text, ist Gottes Warnungen ernst nehmen. Gottes Warnungen ernst nehmen. Jona macht sich jetzt auf nach Ninive, ja? Eine harte Reise steht ihm bevor, eine beschwerliche Reise. Wir müssen wissen, das waren hier etwa 1000 Kilometer, die Jona hier zu Fuß gelaufen ist bis nach Ninive. Und Jona geht. Diesmal ist er gehorsam. Er geht nach Ninive, um Gottes Gerichtsbotschaft dort zu verkündigen. Als Jona dort ankommt, geht er in die Stadt hinein und er sagt noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. eine Warnung, eine Gerichtsbotschaft, eine Warnung Gottes an die Menschen dort in Ninive. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir ständig und überall, vielleicht bewusst oder auch unbewusst, ganz oft im Alltag von verschiedenen Warnungen umgeben sind. Oft ist uns das gar nicht vielleicht bewusst. Zum Beispiel im Straßenverkehr, das Stoppschild. Es ist eine Warnung, das sagt uns, halt, hier musst du stehen bleiben. Wenn du das nicht tust, kann das schwerwiegende Folgen haben. Unter Umständen kannst du dein Leben verlieren. Oder auch in den Geschäften auf vielen Verpackungen. Auf einer Verpackung Müsli zum Beispiel stand, Vorsicht kann Spuren von Nüssen enthalten. Wäre zum Beispiel wichtig für Allergiker, wichtig für alle die, die eine Nussallergie haben. Und auch da kann eine Missachtung schlimme Folgen haben. Ich kenne das. Mir geht es nämlich so. Eine ganz lustige Warnung, die stand tatsächlich, die ich da entdeckt habe, stand auf einer Verpackung, einem Bohrer für Heimwerker, da stand drauf, tatsächlich, nicht für den Gebrauch in einer Zahnarztpraxis geeignet. Das kann unter Umständen bedeuten, lange, lange Zeit nur noch Suppe zu löffeln. Ich weiß nicht, warum es da stand, aber es war eine Warnung, ja? Und wenn die missachtet wird, hat das böse Folgen. An einem Strand an der Nordsee war ein Schild, bitte nur mit mehreren Leuten ins Wasser gehen und nur, wenn der Strand bewacht ist, wegen der starken Strömungen. Wir sehen also, in unserem Alltag werden wir überall und vor ganz vielen Gefahren gewarnt. Und all diese Warnungen haben nur einen Zweck. Sie sollen uns vor schlimmeren Folgen bewahren. Und das heißt also, wenn ich diese Warnungen missachte, trage ich aber auch selbst die Verantwortung für die Konsequenzen. Ich habe es ja gewusst, ich habe es ja gesehen, ich habe es ja gelesen, ich bin ja gewarnt worden. Am 3. Juni 1991 entdeckte man in Japan auf einem Vulkan eine brodelnde Lavakuppe. Und für die Wissenschaftler und Geologen war klar, in den nächsten Tagen explodiert dieser Vulkan. Der ist kurz davor, dass hier alles in die Luft geht. Und man begann, die Menschen zu warnen. Und man hat begonnen, dieses gefährdete Gebiet zu evakuieren. Und noch einen Tag bevor dieser Ausbruch dort passierte, hat man die Menschen extrem sehr davor gewarnt, das Sperrgebiet doch nicht zu betreten, es doch wirklich zu verlassen. Denn sonst wird es lebensgefährlich. 43 Menschen haben diese Warnungen missachtet. Sie haben diese Warnungen nicht ernst genommen und diese 43 Menschen verloren ihr Leben. Sie waren gewarnt. Sie haben es gewusst. Aber sie haben es missachtet. Nun ist es heute scheinbar, vielleicht gerade auch bei uns im Westen, nicht so populär, Gerichtsbotschaften zu halten, über Gottes Gericht, über seine Warnungen, über Warnpassagen zu predigen. Und wenn ich ehrlich bin, ja, dann predige ich auch viel lieber über einen liebenden Gott als über einen richtenden Gott. Aber als Bibelleser wissen wir, dass die Bibel sehr häufig vom Alten bis ins Neue Testament bis zur Offenbarung im letzten Buch der Bibel über Gottes Gericht spricht. Vor kurzem sprach mich jemand aus der Gemeinde an, der gerade viel im Alten Testament liest, und er sagte zu mir, Willi, also wenn ich das so lese, wie Gott mit manchen Völkern im Alten Testament umspringt, ja, wie er sie auslöschen lässt, rigoros, knallhart, bis zum Letzten, von jung bis alt, dann fällt es mir manchmal schwer, an einen liebenden Vater zu glauben, der sich um mich persönlich, um jeden Menschen kümmert. Ja, ich gebe zu, es ist manchmal schwierig und teilweise grausam, wenn man diese Gerichte im Alten Testament liest. Aber wenn wir uns mal tiefer und intensiver mit den Gerichten Gottes beschäftigen, so werden wir feststellen, so werden wir auch merken, wie geduldig, wie langmütig Gott war, bevor er gerichtet hat, wie oft und wie lange Gott gewarnt hat und Vorkehrungen getroffen hat, bis es erst zum Gericht kam. Einige Völker in Kanaan zum Beispiel, die Amoriter, ja, Gott hat ihnen über 100 Jahre Zeit gegeben, umzukehren. Nachzulesen in 1. Mose 15, 16. Über 100 Jahre hatten sie Zeit, wurden sie immer wieder gewarnt, kehrt um von eurem bösen Tun. Oder ich denke an einen Noah, der 120 Jahre lang den Menschen predigte, kehrt um von eurem bösen Tun, kehrt um von eurem bösen Weg. Er warnte immer wieder und immer wieder, 120 Jahre lang. Die Menschen haben das ignoriert. Es war ihnen egal, sie lachten Noah aus, als er die Arche dort auf dem Festland baute. Die hielten ihn für verrückt. Uns ist manchmal eine Stunde zu viel und wir hauen dazwischen, weil uns irgendwas nicht passt, weil uns irgendjemand enttäuscht hat, ja? Einerseits sehen wir einen richtenden, einen strafenden Gott, weil er Sünde hasst, abgrundtief hasst, weil er aber auch für Gerechtigkeit sorgt, weil Gott in diesem Sinne auch richten muss. Und wir sehen an der Stelle aber auch, dass die Menschen Zeit genug hatten und immer wieder gewarnt wurden, sich zu ändern, umzukehren zu Gott, umzukehren von ihrem bösen Tun und Treiben. Und auch für Jesus war das kein Randthema. In Johannes 12, 48 sagt Jesus, wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn am letzten Tag verurteilen. Hier geht es um das weltweite Gericht, das Gott einmal über die ganze Welt aussprechen wird. Und das ist nur eine von vielen Warnungen, die Jesus über das Gericht aussagt. Aber auch die anderen Schreiber im Neuen Testament, Paulus, Petrus, Johannes, ja, schreiben solche Warnungen immer wieder aus. In 2. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, Gott weiß genau, wie ihr alle, die nach seinem Willen leben, aus Versuchungen und Gefahren rettet. Aber ebenso gewiss lässt er alle, die seinen Willen missachten, ihre Strafe am Tag des Gerichts erwarten. Wir sehen also, das Gericht Gottes ist ein zentrales Thema der ganzen Bibel. Das heißt für uns auch, dass es auch dran ist und auch Zeit ist, auch Gottes Warnungen zu predigen und sie ernst zu nehmen. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, 27, und deshalb habe ich, und ist es mir wichtig, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Und dazu gehört eben auch, über Gottes Gericht und Gottes Warnungen der Bibel zu sprechen und zu predigen und es weiterzusagen an unsere Mitmenschen, an unsere Nächsten. Und das klingt an dieser Stelle vielleicht ein wenig seltsam, aber wisst ihr, das hat sehr viel mit Liebe zu tun. Das hat sehr viel mit Liebe zu tun. Gerade weil Gottes Liebe zu den Menschen so unendlich groß ist, lässt er uns all diese Warnungen zukommen. In Hesekiel 33, Vers 11 bestätigt Gott das. Er sagt, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Das ist Gottes Wille, das ist sein Wunsch, das ist das Motiv hinter den Warnungen Gottes. Ja, Gott hätte am liebsten, wenn es alle in den Himmel schaffen würden. Aber von unserer Seite aus wäre es ebenfalls fahrlässig, nichts über die Warnungen Gottes zu sagen. Warum sage ich meinem Kind, es soll nicht so nah an die Bahngleise gehen? Warum sage ich meinem Kind, geh nicht so nah an die Herdplatte, die ist heiß? Warum sage ich meinem Kind, geh nicht zu tief ins Wasser? Das ist gefährlich. weil ich mein Kind liebe, weil ich nicht möchte, dass meinem Kind etwas zustößt, dass mein Kind zu Schaden kommt. Und genau das tut Gott auch. Und deshalb fordert er uns auch auf, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen, es an die Menschen weiterzusagen. Aber auch nicht nur an die Menschen, die Gott vielleicht noch gar nicht kennen. Auch an Christen und Gemeinden werden immer wieder ermahnende Worte gesprochen. Da gibt es viele Passagen, da heißt es, haltet fest, bleibt treu, seid wachsam, kehrt um, betet ohne Unterlass, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Das ist an uns gerichtet, an dich und mich. Das sind Weckrufe Gottes, durch die er seine Gemeinde, uns als seine Kinder, auch immer wieder neu ausrichten möchte, korrigieren möchte, auch uns wieder neu auf Kurs bringen möchte, wo wir vielleicht ein Abweichen von Gott in unserem Leben festgestellt haben. So wie er es auch in den 7 Sendschreiben in der Offenbarung an die Gemeinden tut. Er ermahnt sie, weil er an ihnen Defizite gesehen hat. Und er wünscht sich, dass das Fehlverhalten wieder korrigiert wird. Und deshalb ruft er ihnen immer wieder zu, tut Buße, kehrt um, lasst euch korrigieren, haltet fest an der Wahrheit meines Wortes, bleibt auf Kurs. Nehmen wir Gottes Warnungen ernst. Und ein letzter Punkt, Umkehr rettet Leben. Umkehr rettet Leben. Was passiert in Ninive, als Jona diese Gerichtsbotschaft in die Stadt hineinruft? Nun, eigentlich müsste er damit rechnen, dass man ihn als Feind Assyriens entweder misshandelt, zusammenschlägt, ja, verprügelt, ja, ihn vielleicht sogar umbringt. Das war ja bei den Assyrern gang und gäbe. Feinde umzubringen, zu quälen, zu misshandeln, ja. Oder man würde ihn vielleicht einfach auslachen, ja. Ihn für verrückt erklären, so wie es Noah erlebt hat. Als ich so das Bild vor Augen hatte, wie Jona dort in Ninive steht und predigt, diese Gerichtsbotschaft Gottes an sie weitersagt, da fiel mir eine Begebenheit ein, die meine Frau und ich mal erlebt hatten. Wir waren ein Wochenende in Hamburg, waren dort unterwegs in einer Fußgängerzone und da hörten wir plötzlich so ein lautes Rufen, ein lautes Reden und ich dachte zuerst an irgendeine ja, politische Veranstaltung oder so eine Werbeveranstaltung, wird ja oft in den Fußgängerzentren, in den Städten gemacht. Aber als ich hinsah, was da los war, sah ich einen Mann mit einem großen Holzkreuz in der Hand, das ihn so weit überragte. Und da habe ich gedacht, okay, ein Kreuz, das machte mich neugierig. Was hat dieser Mann wohl zu sagen? Und ich hörte es mir an. Wisst ihr, was seine Botschaft war? Kehrt um von eurem bösen Tun, sonst trifft euch das Gericht Gottes. Kehrt um von eurem bösen Tun, sonst trifft euch das Gericht Gottes. Das war, wenn man so will, der Jona von Hamburg, ja, der dort in der Stadt mitten in der Fußgänger stand und eine Gerichtsbotschaft an die Menschen aussprach. Und er sprach sehr deutlich das böse Treiben der heutigen Welt an. Sexuelle Ausschweifung, Habgier, Menschenhandel, Ausbeutung, Lüge und vieles mehr. Und das, wo gleich um die Ecke die Reeperbahn war, wo viele dieser Sünden öffentlich gelebt werden, wo viele dieser Sünde öffentlich geduldet wird, ja. Das war schon sehr mutig. Aber es war eben auch die Wahrheit. Es war die Wahrheit. Ich habe es mir einige Minuten angehört und bemerkt, dass es kaum jemand interessiert hat. Die Leute gingen einfach achtlos vorüber. Ja, einige machten einfach nur so den Scheibenwischer, ja, sie gingen weiter. Einige machten ganz, ganz böse Kommentare. Sie riefen ganz schlimme Dinge zurück an diesen Mann. Und ich hatte in dem Moment überkam mich irgendwie so ein ganz trauriges Gefühl. Und ich dachte, hier steht einer, zugegeben, der hat das schon auf eine sehr spektakuläre Art und Weise gemacht, aber hier steht einer und warnt die Menschen vor dem Gericht Gottes. Ja, die Welt versinkt im Sumpf der Sünde. Ihr wird hier der Spiegel vor Augen gehalten und kaum jemand interessiert das. Das ist heute leider sehr oft die Realität. Was passiert in Ninive? Mit ungläubigen Staunen erlebt Jona, wie die gesamte Stadt Buße tut. Wow! Ich habe nur gedacht, wie ist das möglich? Vom Jüngsten bis zum Ältesten, vom Geringsten bis hin zum König, der dann sogar das Fasten und die Buße per Gesetz ausgerufen und angeordnet hat. Und ich habe gedacht, was würde wohl in unserem Land passieren? Was würde in unserem Land in Deutschland passieren, wenn der Präsident unseres Landes den Buß- und Bettag, den man abgeschafft hat, wieder einführt, um uns Menschen zur Buße aufzurufen, zur Umkehr aufzurufen? Nicht, weil wir einen Feiertag mehr im Jahr haben wollen, nein, sondern als Vorbild, vorbildhaft voranzugehen und zu sagen, kehrt um, tut Buße, nutzt diesen Tag, um euch Gott wieder zuzuwenden. Was würde wohl in unserem Land passieren? In Ninive passierte das Unmögliche. Und die Frage ist, wie war das möglich? Historiker haben darauf hingewiesen, dass es in Assyrien zur Zeit Jonas Mission eine ganze Reihe von Hungersnöten, Seuchen, Revolten und sogar eine Sonnenfinsternis gegeben hatte. Man glaubte, dass es Vorzeichen waren, sie waren ja abergläubisch, ja, und man glaubte, dass es Vorzeichen waren von noch etwas viel Schlimmeren, was kommen könnte, was über sie hereinbrechen könnte. Man könnte hier also meinen, dass Gott die Menschen in Ninive auf Jonas Auftrag dadurch vorbereitet hat, sie aufnahmefähig gemacht hat. Denn es ist so in uns Menschen veranlagt oder auch angelegt, wenn man schlimme Situationen durchsteht, vielleicht viel Leid erfährt, ja, eine Katastrophe erlebt hat, dass wir Menschen in solchen Momenten aufnahmefähiger sind. Ich erinnere mich an den 11. September, als damals die Flugzeuge in die Twin Towers gerast sind, als diese Tower zusammenbrachen und Tausende von Menschen ums Leben kamen. Und da gab es Bilder, die im Fernsehen ausgestrahlt wurden, wo Menschen auf den Bürgersteigen, auf den Knien, Blut überströmt, im Dreck voller Staub, ihre Hände nach oben hielten und zu Gott schrien. In solchen Momenten sind die Menschen aufnahmefähig. Ja, man könnte vielleicht also die Reaktion der Menschen in Ninive in gewisser Weise damit ein Stück weit verstehen. Aber ganz aufklären aufgrund solcher Fakten lässt es sich letztendlich nicht. Eine ganze Stadt, die eigentlich nur auf Krieg, Gewalt, Macht, Unbesiegbarkeit gepolt ist, demütigt sich hier vor Gott. Vom Kleinsten bis zum König. Sie tun Buße, sie fasten, sie schreien zu Gott in der Hoffnung, dass Gott seine Anordnung nicht wahr macht. Für mich persönlich ein Wunder der Gnade Gottes. Ein Wunder der Gnade Gottes. Gott zeigt hier seine große Gnade an den Menschen in Ninive, die eigentlich aufgrund ihrer Taten das Gericht verdient hätten. Aber weil sie bereit sind umzukehren, rettet Gott ihr Leben. Und hier sehen wir auch, dass Gottes Gnade nicht nur für sein auserwähltes Volk Israel da ist, auch im Alten Testament schon nicht, sondern auch für alle anderen Völker. Menschen, die bereit sind, Buße zu tun, umzukehren, kommen unter die Gnade Gottes. Und das gilt jedem Menschen auf dieser Welt, jedem. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, ohne Umkehr ist keine Rettung möglich. In Ezekiel 18, da sagt Gott, werft alles Böse von euch ab, ändert euch von Grund auf. Und dann fragt Gott, warum wollt ihr sterben? Kehrt um von eurem falschen Weg, dann werdet ihr leben. Umkehr zu Gott rettet also Leben. Umkehr bedeutet, ich kehre meinem alten Leben den Rücken zu. Ich wende mich Gott neu zu. Ich bekenne, ich bereue meine Sünde. Ich bitte Gott um Vergebung. Ich bin bereit, meinen egoistischen, meinen sündigen Lebensstil abzulegen. Und ich darf mich auf einen Neuanfang mit Gott freuen. Wir leben heute in einer Zeit der Gnade, wo Gottes Weckruf immer noch da ist. Gottes Wecker klingelt immer noch und versucht uns immer wieder wach zu rütteln, sein Wort ernst zu nehmen. Gott ruft heute immer noch zur Umkehr auf. Er möchte, dass wir Menschen leben. Er möchte nicht den Tod des Sünders. Und deshalb hat er durch seinen Sohn Jesus Christus alles Mögliche dafür getan, damit ein Neubeginn und Frieden mit Gott möglich ist. Möglicherweise ließ Jona gegenüber den Menschen in Ninive durchblicken, dass Vergebung möglich war. Wir wissen es nicht. Aber das war nicht das Zentrum seiner Predigt. Seine Botschaft lautete nicht, in 40 Tagen wird Ninive vielleicht zerstört. Sondern seine Botschaft war, in 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. Das war eigentlich auch das, was Jona wollte. Er genoss es scheinbar, Gottes Zorn zu predigen. Er konnte es nicht abwarten, dass Gott seinen Gerichtshammer auf diese Stadt fallen lassen würde. Das wird nämlich im 4. Kapitel deutlich. Aber Gott ließ Gnade walten. Umkehr zu Gott rettet Leben. Im letzten Vers dieses 3. Kapitels heißt es dann, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Gottes Gnade überstrahlt auch hier das 3. Kapitel des Buches Jona über alles. In Bezug auf Jona selbst, aber auch in Bezug auf die Menschen in der Stadt Ninive. Gottes Gnade überstrahlt alles. Und wir dürfen gespannt sein auf die Predigt in der kommenden Woche, wie es mit Jona im Kapitel 4 weitergeht. Gott segne sein Wort an uns alle. Amen.